Irgendwann wirst du auch sterben, ne? Also kannst du so viel Geld anhäufen, wie du willst. Wenn du nicht ein gutes, sinnvolles Leben gelebt hast, dann hilft es dir nun auch nicht weiter. Also es gibt einfach Sachen, da kommst du nicht mehr raus. Wir sitzen am Steuer und wir können das Ganze hier innerhalb kürzester Zeit komplett ruinieren.
Herzlich willkommen bei Rob's Show, dem Podcast über Geld, Freiheit und Philosophie. Heute ist der 31. August 2019. Warum jeder investieren sollte, mit Simon Adamait. Simon ist mein langjähriger Freund. Wir haben schon oft Gespräche geführt über die Themen Geld, Freiheit und Philosophie. Und heute ist er Gast in meinem Podcast und wir werden die Frage nochmal vertiefen. Hallo Simon.
Hallo Robert. Oder wie ich heute nennen soll, Rob.
Rob's Show. Das stimmt. Ja, das sind so die Themen, die wir auch in den letzten Jahren begleitet haben, oder die Themen haben wir uns begleitet. Und heute wollen wir einfach die einfache Frage behandeln, warum jeder investieren sollte oder vielleicht auch nicht. Und da können wir unsere Meinungen tauschen. Und wie siehst du das? Was bedeutet es überhaupt zu investieren? Was ist deine Erfahrung, wenn jetzt ein Angestellter ein Gehalt bekommt? Warum sollte er noch zusätzlich das Geld arbeiten lassen? Reicht es nicht aus, irgendwie das auf dem Bankkonto zu legen? Wie ist deine Erfahrung?
Wie ist meine Erfahrung? Ja, ich glaube, ich würde woanders anfangen. Warum sollte jeder investieren? Kann man die Frage so einfach beantworten? Sollte jeder investieren? Was ist überhaupt investieren?
Ja.
Bin ich überhaupt ein Angestellter? Bin ich vielleicht selbstständig?
Hm.
Bin ich vielleicht ein Rentner? Bin ich vielleicht ein Schüler?
Ja.
Ich glaube, grundlegend kann man sagen, investieren hat was mit der Zukunft zu tun. Und was ist meine Einstellung zur Zukunft und wie möchte ich mich da aufstellen? Und das unterscheidet sich natürlich von einem Rentner zu vielleicht einem Gymnasiasten, einem Schüler. Komplett andere
Situation. Die Lebenssituation, ja.
Mhm. Ja. Die Lebenssituation, auch die zu erwartende Lebenszeit, die ich noch vor mir habe, ne? Und was ich jetzt damit machen möchte. Also investieren, vielleicht möchte ich als junger Mensch in mich investieren.
Als Asset.
Ja? Vielleicht möchte ich finanziell, genau, also vielleicht möchte ich natürlich finanziell investieren, vielleicht möchte ich aber auch eine gute Ausbildung haben. Das ist ja auch ein Investment in meine Zukunft. Vielleicht möchte ich etwas studieren. Vielleicht möchte ich ne, irgendwann investieren in ja ein Eigenheim oder vielleicht nochmal ganz abstrakt in eine Familie, in meine Hobbys, in Sachen. Was heißt es zu investieren? Ich glaube, ganz grundlegend kann man sagen, man gibt etwas, ja, und erwartet davon eine bessere Zukunft, ja, weil man.
Man verzögert quasi die Belohnung. Man zehrt nicht sofort von der Substanz, sondern man nimmt einen Teil, den man heute verbrauchen könnte, in einen anderen Topf und investiert den mal für die Zukunft und lässt dann auch die Mittel arbeiten. Es müssen ja nicht finanzielle Mittel, wie du sagst, sein. Ne? Es kann auch in sich selbst, es kann Gesundheit sein,
genau,
ne? Das kann Ausbildung sein, das kann, genau, ne? Das ist
man glaubt an eine bessere Zukunft.
Mhm.
Ja,
richtig.
Oder vielleicht glaubt man nicht an eine bessere Zukunft, aber man ist sich zumindest dessen bewusst, dass es eine Zukunft gibt und man möchte sich in Bezug auf diese Zukunft aufstellen.
Mhm.
Und da kann man dann investieren, jetzt glaube ich, wie wir es verstehen, im finanziellen Bereich. Man möchte sich mit seinen Finanzen für die Zukunft aufstellen. Was heißt das, wie du sagst, ich kann jetzt daran arbeiten, zum Beispiel mein Einkommen zu erhöhen. Mhm. Ne? Das ist eine Möglichkeit, in seine Zukunft zu investieren, vielleicht durch eine Ausbildung. Ich kann aber auch Geld zurücklegen. Ja, da kommen wir dann vielleicht später zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie man es anlegen kann, mit der Hoffnung natürlich auf Wachstum. Und das ist davon abhängig, ne? Wenn ich, wie viel verdiene ich, wie nah bin ich zum Beispiel schon meinem Rentenalter? Habe ich das Vertrauen, dass die staatliche Vorsorge, das Sozialsystem mich ab dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr arbeitsfähig bin oder sag ich mal, wo es sehr schwer sein wird für mich, mich selber zu ernähren, habe ich dieses Vertrauen, dass mich das auffängt? Möchte ich da vielleicht einen höheren Lebensstandard haben? Oder für Leute, die Hochverdiener sind, Vielverdiener, möchte ich vielleicht früher in Rente gehen? Möchte ich vielleicht finanzielle Unabhängigkeit schon bevor 67 erreichen? Ja, das sind ja.
Richtig, das ist auch die Rente ist auch ein, glaube ich, auch wichtiger Faktor auch heutzutage. Also wir können auch uns auch ausrechnen, wie die Rentensituation sein wird in ungefähr zumindest in 2030 oder 2050. Das ist ja mit dem demografischen Wandel auch stark verbunden. Das hat auch damit sehr stark zu tun. 1,6 Kinder pro Frau. Wie ist der Generationsvertrag in den nächsten Jahren? Wie viele Beschäftigte müssen eine Rentner finanzieren? Also wenn wir uns zum Beispiel 1955 anschauen, mussten noch 5 Beschäftigte einen Rentner finanzieren. 2030 wären es vermutlich nur 2. Also die Verhältnisse werden sich ändern. Und ich glaube, das ist auch ein, da sollte man wissen, wenn man halt sich mit der eigenen Zukunft und auch finanziellen Zukunft beschäftigt, ob es doch nicht sinnvoll wäre, jetzt schon was zusätzlich zu machen.
Also meine Meinung ist, es ist sinnvoll, auch in finanzieller Hinsicht für die Zukunft vorzusorgen und sich dort man könnte sagen, ein Polster anzulegen, aber eigentlich ist es viel mehr, sich dort einen Anteil an der produktiven Kraft des Wirtschaftssystems zu sichern, ja, der hoffentlich auch in Zukunft noch für einen etwas generieren wird.
Genau.
So, also ich muss ja sagen, wenn man widersprechen dem, dass man sagt, man lässt das Geld für sich arbeiten. Also Geld arbeitet nicht. Ne? Geld ist einfach eine Zahl irgendwie. Und wir haben Verträge darüber, der Staat sichert da etwas zu, ja. Letztendlich ist es ja die produktive Kraft der Menschen, der Unternehmen, des Weltwirtschaftssystems, ja, das arbeitet. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Aktien investiert oder in breit angelegte Aktienprodukte, dann sichert man sich daran einen Anteil.
Genau, genau. Mit der Annahme, dass die Wirtschaft halt mit der Zeit immer wächst, mit lokalen Schwankungen. Aber solange Innovation vorangetrieben wird, solange der Mensch seine Umgebung verbessern will, indem er was produziert, indem er Dienstleistungen anbietet, dann sprechen wir schon von Wachstum, ne? Dann ist schon Potenzial für die Zukunft. Ja, rein technisch sind das dann auch Zinsen, ne? Und auch die Zinseszinseffekte. Da sollte man auch immer vor Augen haben, dass Wachstum ist dann auch eventuell exponentiell. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Zinseszinseffekten sprechen und wenn wir zum Beispiel von einer Anlage von 10.000 Euro ausgehen und eine 7-prozentige Rendite pro Jahr, dann haben wir auch nach Steuern nach 40 Jahren um die 100.000 Euro, wenn wir thesaurierend wieder anlegen. Das sind auch Effekte, die erstmal einem klar werden müssen, weil normalerweise ist der Mensch halt von der Natur aus nicht gewohnt, mit exponentiellen Wachstum zu rechnen. Das passiert in der Natur relativ selten oder es passiert halt, aber vielleicht nicht sofort sichtbar. Der lineare Wachstum ist eher natürlicher. Aber das muss man halt im Hinterkopf behalten, dass wenn man mit exponentiellem Wachstum arbeitet, dass man dann relativ schnell die Werte, die Beträge, Geldbeträge oder investiertes Geld auch vermehren kann. Das kommt natürlich in der freien Wirtschaft, natürlich in Aktienmarkt und so weiter vor.
Gut, also wie natürlich jetzt das exponentielle Wachstum ist, also jeder, der irgendwie schon mal mehr als ein Kind bekommen hat oder sich informiert hat über das Wachstum der Bevölkerung, kennt natürlich exponentielles Wachstum. Ja, das das kommt ja in der Natur auch vor.
Und absolut. Ja, die Frage ist auch immer, was für Ziele hat man denn überhaupt zu investieren? Ne? Was will ich denn wirklich machen? Hab ich ein konkretes Ziel? Will ich jetzt Geld beiseite legen, Geld arbeiten lassen, um mir einen Traum zu erfüllen? Oder will ich einfach nur finanzielle Freiheit, von dem so viele reden, erreichen? Will ich mir Unabhängigkeit, will ich meinen Lebensstandard verbessern im Alter? Das sind die Fragen, die man sich, glaube ich, auch stellen sollte. Warum macht man das eigentlich? Ne?
Warum macht man das? Die Zukunft kommt, das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr speziell, jetzt meine Motivation. Die Zukunft kommt sowieso. Ne? Also, ob du damit bewusst umgehst, dass du eine Zukunft hast, und das heißt auch eine finanzielle Zukunft, ne? Oder ob du einfach so deinen Weg gehst, ohne bewusst damit umzugehen, dich bewusst vorzubereiten, Entscheidungen zu treffen, die in Hinblick darauf getroffen werden, dass du eine Zukunft hast, dass auch deine produktive Lebensphase im Sinne von im Arbeitsmarkt zu sein, dass sie auch irgendwann aufhört. Mhm. Ja, irgendwann wirst du auch sterben, ne? Also kannst du so viel Geld anhäufen, wie du willst. Wenn du nicht ein gutes, sinnvolles Leben gelebt hast, dann hilft es dir nun auch nicht weiter.
Genau. Also es gibt ja Menschen, die versuchen auch über Extreme, übertrieben zu sparen und ich glaube, verkaufen zu viel der eigenen Zeit, der eigenen Lebenszeit, die du dann auch nicht vermehren kannst, die ist ja, kann man ja nicht verlängern.
Die ist begrenzt. Deine eigene Lebenszeit ist begrenzt, ja. Und da haben Leute auch unterschiedliche Wertungen und auch ganz natürlich haben, je nachdem in welchen Lebensphasen man ist, aber auch ganz persönlich haben Leute mehr sozusagen orientiert auf die Zukunft hin, orientiert auf die Gegenwart hin. Aber ich denke, es ist für jeden wichtig, zumindest zu wissen, dass es eine Zukunft gibt, eine persönliche finanzielle Zukunft auch und im Hinblick dessen sich dort rational und aufzustellen. So wie weit man da in die Tiefe geht, ne? Das ist ja jedem selber überlassen, was sein Interesse ist. Und da ist vielleicht auch meine persönliche Motivation, ich habe ein relativ hohes Interesse daran, mich dort aufzustellen. Vielleicht nicht nur im Bereich investieren, sondern auch im Bereich spekulieren. Vielleicht kommen wir nochmal dazu, was da Unterschiede sein könnten zwischen investieren und spekulieren. Aber ich glaube, es ist für jeden wichtig, sich auf die Zukunft hin aufzustellen. Ja, das heißt nicht, man muss in jedem Moment des Lebens damit beschäftigt sein, aber es ist einfach ein großer Bereich, den man abdecken sollte. Und hey, wenn du wenn du irgendwie jung bist, dann heißt das vielleicht zu gucken, wie bilde ich mich eigentlich aus. Ne? Wenn du schon im Arbeitsmarkt bist, vielleicht heißt es zu gucken, lege ich etwas von dem, was ich verdiene, regelmäßig zurück und baue da etwas auf, was sozusagen einen zukünftigen Ertrag auch erwirtschaftet für mich, was eine Absicherung ist im Fall, dass meine Arbeitskraft ausfällt, was auch für mein Rentenlebensalter und darüber hinaus, ja, vielleicht will man ja auch was für seine Nachfahren hinterlassen, was dort einfach nutzbar ist, ja, und sich da aufzustellen ist, glaube ich, vernünftig. So, die Frage, inwieweit muss ich mich damit beschäftigen? Insoweit, dass du sicher gehen kannst, dass du einfach eine rationale Entscheidung getroffen hast, die vielleicht nicht die optimalste ist, aber du glaubst, dass das reicht erstmal für diesen Bereich. Da habe ich jetzt keine großen Bedenken mehr, oder wenn ich sie habe, ich kann es nicht besser machen aus der jetzigen Situation, ist es okay, ja. Natürlich kann es auch heißen, in dem Moment, wo man im Arbeitsleben ist, zu sagen, vielleicht denke ich darüber nach, wie ich mein Einkommen zukünftig noch erhöhen kann. Ne? Da muss man aber sagen, an der Stelle ist das ja etwas, was dann erst auch zukünftig greift in dem Moment, wo ich es erhöhe. Ne? Auch jetzt könnte ich schon zurücklegen, wo ich ja ein Einkommen habe. Also das sind ja Sachen, die man kombinieren kann.
Ich glaube, es ist auch wichtig, irgendwann einen Mittelweg zu finden zwischen dem Leben hier und jetzt, heute und der Zukunft. Ne? Weil das eine Extrem ist, ich lebe heute gar nicht, ich arbeite nur für die Zukunft, ich esse nur Brot und trinke Wasser und spare alles, was ich habe. Und das andere Extrem, ich lebe heute, als gäbe es die Zukunft nicht. Ist egal, ich werde das sowieso nicht verstehen. Ich habe nicht genug Geld, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Was würdest du den Leuten sagen, die der Meinung sind, hey, das hat doch irgendwie alles keinen Sinn, ich will heute leben, morgen wird sich schon zeigen, was kommt. Ich habe heute darauf keinen Einfluss und so weiter.
Ah, das ist ja auch okay. Also das ist ja ganz klar, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Ich würde nur sagen, es gibt so ein Mindestmaß, was doch wirklich vernünftig wäre an Beschäftigung damit. Ja, aber darüber hinaus, leb heute, regel das einmal. Ich meine, du willst heute leben, du hast dich auch mal darum gekümmert, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Und dann lebst du halt und denkst nicht mehr darüber nach. So. Und zahlst jeden Monat deine Miete für deine Wohnung, ja. Und genauso kannst du dich darum kümmern, dass du in Zukunft ein Dach über dem Kopf hast und dann heute leben. Ja, das erfordert ja nicht, dass du alles aufgibst. Das erfordert ja nicht, dass du total sparsam, ja, nichts sich leisten. Klar, man kann sagen, wenn man sich die Zahlen hochrechnet, ne, von, was du gerade angesprochen hast vorhin schon, Demografie, demografischer Wandel, Lebenszeit, kann das Rentensystem bestehen? Man kann natürlich schon zu erschreckenden Schlussfolgerungen kommen. Aber manche Dinge kannst du auch nicht verändern. Du kannst das Beste tun, was du tun kannst. Du kannst dich vorbereiten. Du kannst rational handeln. Wie es am Ende wird, ja, das kann dir ja niemand garantieren.
Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, zum Beispiel in Deutschland investieren nur 16% der Deutschen in Aktien oder zum Beispiel nur 11% der Deutschen unter 40 Jahren sind in Aktien oder Fonds investiert. Ne? Also dass diese langfristige Investition, es gibt ja auch verschiedene Formen, aber in die Märkte zu investieren, vor allem auch in deutsche Unternehmen, das ist in Deutschland aktuell noch relativ übersichtlich. Dafür sind aber fast 80% der Deutschen mindestens einmal im Leben mit Glücksspielen beteiligt, wo du wirklich eine sehr niedrige Chance hast, überhaupt etwas zu gewinnen. Trotzdem machen die das. Also das ist auch, glaube ich, eine Frage, der Verlustaversion auch und Risikobereitschaft. Ne? Das ist, die Risikobereitschaft ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht so wirklich ausgeprägt. Man versucht immer auf Nummer sicher zu gehen und wenig zu riskieren. Das ist halt einfach, ich kann aber wenig gewinnen, wenn ich wenig riskiere. Ne? Und die Verlustaversion spielt auch, glaube ich, eine Rolle. Die Prioritäten werden dadurch, glaube ich, auch falsch gesetzt. Das Sicherheitsdenken und diese Sicherheitsmentalität ist, glaube ich, sehr stark ausgeprägt, bis heute noch.
Ja, das mag sein. Ich würde diesen Vergleich nicht ganz folgen wollen. Glaube, Glücksspiel ist generell zu unterscheiden von Dingen, die ich so rational tue und wirklich einen Gewinn erwarte. Ja, ich denke, Glücksspiel würde ich einordnen in vielleicht verschiedene Bereiche. Das eine ist, es ist entweder Entertainment, ja, und natürlich, ich verstehe, 90% der Leute haben auch schon mal einen Film gesehen, 90% der Leute haben Glücksspiel gemacht, insofern
Es geht um die finanzielle, es geht um diese Relation Finanzen zu Gewinnen, ne? Also Ausgaben zu Eingaben. Ja, wie viel gebe ich aus und wie viel erwarte ich?
Das ist ein Fehler, das mit dem Thema Glücksspiel zu verwechseln. Das ist ist Lotto da noch eher zu sehen in dem Bereich, als jetzt ins Casino zu gehen, ja, weil das ist ja wirklich sozusagen ein Adrenalin geladenes Ding auch. Lotto ist mehr so, eigentlich weiß jeder, dass er nicht gewinnt und er spielt jeden Monat nochmal, aber er kauft damit schon was, ne? Man kauft
die Hoffnung.
Man kauft sich damit die Hoffnung.
Ja. Aber ist die Hoffnung nicht schädlich? Ist die Hoffnung nicht, verursacht die Hoffnung nicht das Gefühl, hey, ich mach doch was. Es gibt ja eine Chance. Ich muss jetzt mich um investieren nicht zu kümmern. Ich muss mir jetzt nicht mir diese Gedanken nicht machen, das ist ja alles kompliziert, da ist Mathe, oh, da habe ich Angst, da weiß ich nicht. Ich kann da alles verlieren. Und hier investiere ich meine 3 Euro und eventuell werde ich Millionär. Blockiert das die Leute nicht?
Ich glaube, das ist ein anderer Bereich. Ich glaube, das ist ein anderer Bereich. Also so ein Lottoschein, niemand investiert monatlich 100, vielleicht, ich will nicht sagen niemand, bestimmt tun Leute das, der durchschnittliche Lottokäufer investiert nicht 150 Euro monatlich in Lottoscheine. Es ist einfach, ja, Leute rauchen auch. So, Leute spielen Lotto, Leute, wenn sie nervös sind, gehen sie in der Arbeitspause vor die Tür und rauchen ein bisschen Nervengift, ein Ritual, ja, ein bisschen eine Entschuldigung, eine Pause zu machen. Ich muss rauchen, als ob man nicht sonst Pausen machen könnte. Was ja in manchen Firmen der Fall sein mag, dass man nicht Pausen machen kann, es sei denn, man raucht. Ja. Aber ich glaube, da richtig, ist ein richtig. Problem in der Firma, wenn das so ist.
Bisher habe ich das überall so gesehen. Ich glaube, ich muss mir Rauchen angewöhnen. Das ist, glaube ich, von vorne.
Du brauchst, glaube ich, so eine Fake-Zigarette. Einfach, hey, ich gehe rauchen.
Fake-Zigarette. Ja. Du, heutzutage kannst du das sogar mit den E-Zigaretten machen, die einfach ohne Nikotin sind.
Ja, genau. So eine Dampf-Wasserdampf. Vielleicht nimmst du noch so eine Salz-Wasserdampf-Mischung, was du so bei einer Erkältung inhalieren würdest. Ja, das ist auch gesund, ne? Sag jetzt, ja, hier rauchen und dann inhalierst du mal deinen Pfefferminz, Salz, Wasserdampf und dann deine Lungen sind wieder frei.
Richtig, das ist ein Versuch wert.
Ich glaube, genau. Das, ja, also, wenn jemand es versucht, lasst uns hören in den Kommentaren irgendwie, dass ihr das gemacht habt.
Lieber nicht, lieber nicht. Ist keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Nein.
Nee, also ich glaube, ich würde Glücksspiel tatsächlich trennen vom Investieren. Das ist, das sind verschiedene Sachen. Das eine ist Entertainment, Nervenberuhigung, ja, Lotto im Prinzip, wie ja, vielleicht eine langfristigere Nervenberuhigung als das Rauchen, ja, das hat einen sehr kurzfristigen Effekt und wir müssen immer wieder gehen. Lotto gehe ich einmal im Monat oder einmal in der Woche oder was weiß ich, aber dann bin ich auch wieder, ja, ich könnte ja gewinnen, ne? Obwohl man jeder natürlich weiß, dass er nicht gewinnen wird. Und dann macht man weiter mit dem Leben. Also das ist, glaube ich, eher Stressbewältigung, Unterhaltung und meistens, außer wenn wir jetzt über Spielsüchtige reden, ne, gehen da ja auch nicht die Summen drauf, die man wirklich investieren müsste, wenn man sozusagen finanziell vorsorgen möchte. Das heißt, die Leute geben auch nicht das auf, etwas für die Zukunft. Ja, sie geben nicht wirklich etwas von Konsequenz auf für die Zukunft. Und ich denke, für jemanden, der mittelmäßig verdient, ja, ist das, was man zurücklegen müsste, um zu investieren, mit irgendeiner Hoffnung, dass das wirklich Sinn macht, ja, da sind das schon Beträge, die vielleicht nicht riesengroß sind, ja, aber die von Konsequenz sind, die sozusagen in meinem monatlichen Budget machen sie nicht den größten Posten aus, aber sie machen einen Posten aus, der nicht eben dasselbe ist wie ich gehe einen Döner essen oder kaufe mir ein Lotto-Ticket. Ja, das ist sozusagen, man gibt auch etwas auf an der Stelle für die Zukunft, für die Vorsorge, für das, was man sich darauf hofft.
Absolut. Aber trotzdem investieren relativ wenig der Deutschen in Aktien. Hat das mit der Verlustaversion allgemein, der Verlustaversion der Menschen zu tun? Ist das oder ist das auch ein regionales Phänomen? Ich meine, Verlustaversion ist ja, man sagt, hey, ich gebe dir 100 Euro oder du gibst mir 100 Euro, abhängig davon, wenn ich jetzt eine Münze werfe, hast du 1:1 50% Chance. Aber die Verlustaversion führt so weit, dass du, dass die viele Menschen sich erst darauf einlassen, wenn sie 500 Euro gewinnen könnten, aber nur 100 Euro verlieren könnten. So weit geht das. Das ist bestimmt auch evolutionär bedingt und so weiter. Trotzdem ist es vorhanden, dass die Leute einfach Angst haben.
Klar, und das ist auch genau das Richtige, würde ich sagen. Das ist genau die richtige Einstellung als Mensch. Ja? Du solltest verlustavers sein. Wenn du alles verlierst, ist es unheimlich schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Ja? Wenn du dabei stirbst, kommst du gar nicht mehr auf die Beine. Wenn du irgendwie deine, also es gibt einfach Sachen, da kommst du nicht mehr raus. Ne? Das ist finanziell so.
Im Extremfall.
Das ist, genau, das ist finanziell so. Das ist, eigentlich in vielen Lebensbereichen so, ja, du kannst einfach, es gibt sozusagen Sachen, da kommst du viel schneller runter, als dass du hochkommst, ja, das kannst du viel schneller versauen, die Situation, als dass du sie wieder reparieren kannst.
Absolut, ja,
da brauchst du Jahre. Genau, da brauchst du Jahre irgendwie, also, wenn wir im zwischenmenschlichen Bereich, ne, eine echt schiefgelaufene Situation kann viel ruinieren, was sich über Jahre vielleicht wieder aufbauen muss.
Wenn überhaupt. Aber paralysiert, ne, diese Angst nicht, aktiv zu werden? Weil irgendwo muss man ja einen Mittelweg finden. Natürlich muss man extrem vorsichtig sein. Übrigens, damit auch alle Zuhörer Bescheid wissen, es geht hier nicht um finanzielle Beratung oder um Tipps oder so. Jetzt anfangen zu investieren. Wir sind weder Berater noch Experten. Das ist nur ein Gedankenspiel und nur ein Meinungsaustausch, unsere private Meinungen. Wenn sich jemand beraten lassen will, finanziell, dann soll er zum Experten gehen. und sich vor allem auch selbst und sich vor allem auch selbst finanziell bilden. Das ist auch ganz wichtig.
Genau, also ich kann dir nur zustimmen. Also wir sind keine Berater. Informiert dich selber. Paralysiert die Angst. Ja, aber heißt das unbedingt, dass diese Angst falsch ist? Ja? Oder kann es vielleicht auch heißen, dass, also diese Angst kann man erstmal hinnehmen, ja, das ist ein Faktum, ne? Und es ist auch für Menschen rational, Verlustängste zu haben. Ist aber vielleicht gar nicht diese Angst das Problem an sich, ja, sondern meine Beurteilung der Alternativen. Und bin ich da vielleicht an der Stelle sozusagen, an einer Stelle habe ich Verlustangst, ja, weil es ja greifbar ist, wenn sozusagen eine Aktie in den Keller geht. Jeder sieht es irgendwie in den Nachrichten, an den Kursen, auf der App, Finanzkrise, ja, es ist sehr volatil. So, das ist etwas, was eher diese Angst erzeugt, ne? Aber ich denke, wenn man rational daran geht, ist es ja nicht so, dass Risiko nicht besteht, wenn ich nicht investiere.
Das ist der Punkt.
Die Sache ist halt, das eine ist ein sehr dir nahes Risiko, weil es eine Fluktuation gibt, ja. Aber Risiko zu reduzieren auf tägliche oder jährliche Fluktuation, ja, das ist, denke ich, der falsche Ansatz. Es gibt Leute, die leben heutzutage, ja, die haben in Deutschland 3 Währungen mitbekommen. Ne? Euro, D-Mark, was hatten wir vorher? Reichsmark. Ich glaube, meine Oma ist eine von denen, ja, die haben eine Geldentwertung mitbekommen. Es gibt Leute, die haben Kriege mitbekommen. Es gibt Leute, die haben Staatspleiten mitbekommen, schon nach Argentinien. Das wurde jetzt neulich wieder vom IMF als Pleite erklärt. Mhm. Es kann soziale Wandel geben. Und in dem Moment, wo ich nicht selber vorsorge für meine, also wo ich in einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung bin, ich sorge nicht selber vor aktiv für meine Zukunft, ja, für meine finanzielle Zukunft, in dem Moment bin ich auch vielleicht nicht investiert, ist das vielleicht der falsche Begriff, aber ich bin abhängig oder setze mein Vertrauen auf ein anderes System, nämlich auf die staatliche Vorsorge. Ich setze mein Vertrauen auf das Sozialsystem, ich setze mein Vertrauen darauf, vielleicht, wenn ich Geld aufs Bankkonto lege, setze ich mein Vertrauen auf die Stabilität der Währung, dass sie gewährleistet wird von den entsprechenden Zentralbanken und so weiter. Das ist ja alles nicht gegeben. Da haben wir tatsächlich viel weniger Fluktuation als am Aktienmarkt, aber dafür kann es sein, dass du dort einmal einen großen Ausreißer hast.
Und der zieht sich dann runter.
Stell dir vor, du hast dein Erspartes als Euro auf dem Bankkonto mit Niedrigzinsen, ja, und irgendwann ist es vorbei mit dem Euro. Das kann ja auch passieren, das ist ja auch ein Risiko.
Absolut.
In dem Sinne, dieser Ansatz zu sagen, ich will mein Geld nicht verlieren, ja, das ist schon eine gute Motivation. Das ist, glaube ich, gar nicht eine falsche Motivation. Die muss einfach nur ein bisschen informierter und rationaler angewandt werden. Dass man sagt, Moment mal, ich will meine Zukunft nicht verspielen, ich will mein Geld nicht verlieren, aber ich kann es ja auch verlieren, wenn ich es aufs Bankkonto lege. Aber es kann ja auch vielleicht durch Inflation einfach entwertet werden.
Auch wenn ich jetzt nicht aktiv investiere, habe ich weniger Kaufkraft wegen der steigenden Inflation, die auch in Märkten nötig ist. Aber trotzdem, wenn ich, also die Inflation ist quasi, kann man das sehen als eine Strafe, eine Art der Strafe für nicht investieren. eine Art Steuer für nicht investieren, könnte man das so sehen? Weil am Ende des Tages, wenn das Geld nicht arbeitet, habe ich weniger davon.
Das könnte man so sehen, ja. Es ist zumindest ein Anreiz, sein Geld, etwas mit dem Geld zu machen. Ja, die Inflation ist ein Anreiz, etwas mit dem Geld zu machen. Aber auch wenn ich gar nichts zurücklege, angenommen, ne, wir nehmen den Menschen, der sagt, ich lege gar nichts zurück, ich lebe in den Tag hinein, ja. Was der hat, ist halt, vielleicht hat er, ist er, denkt er gar nicht drüber nach, aber letztendlich, was er hat, ist die Hoffnung, dass das Sozialsystem dieses Staates ihn auffangen wird im Alter. Ne, dass es eine Mindestversorgung gibt, die jedem garantiert ist, oder dass er halt schon irgendwie durchkommen wird, ne? Aber irgendwann, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, okay, vielleicht kannst du dann vom Sozialsystem leben. Und das ist ja auch ein valider Ansatz, so zu leben. Ich würde den nicht verfolgen. Ja, das ist nicht mein Ding, weil ich tatsächlich mag, etwas aufzubauen, weil ich mag sozusagen mich aufzustellen für die Zukunft, mich vorzubereiten, das liegt mir. Wenn jetzt jemand ist, der einfach in den Tag hinein leben will und der sagt, ich rechne einfach damit, dieses Sozialsystem wird mich auffangen und sei es nicht zu einer hohen Rente, so immerhin doch zu so einem, wie nennt man es, Mindestunterhalt, ne, im Sozialen, okay, ich kann irgendwie noch eine kleine Wohnung haben und essen, das reicht mir doch. So, was will ich denn sowieso machen, wenn ich so alt bin? Ich habe doch hier das Internet, ich kann auch mich am Computer setzen, podcasten, bin mit meinen, was weiß ich, wie viel hunderten Euro dann oder was auch immer das sein wird in Zukunft, bin ich zufrieden. Das kann man machen, ja. Das Problem ist nur, man sollte wissen, dass man
tut. Genau, man sollte sich auch in diese Richtung, glaube ich, auch informieren und auch bilden. Ne? Man sollte auch in der Lage sein, grob die Umstände der eigenen Zukunft vorherzusehen, weil es gibt ja gute Zahlen, die für eine Vorhersage als Basis dienen könnten. Wie gesagt, rentensystemtechnisch und überhaupt aktuelle Situation der Zinssätze und so weiter. Also ich meine, viele Deutsche haben immer noch beachtliche Geldsummen auf einem Sparbuch, wo der Zinssatz überhaupt mit der Inflationsrate nicht mal stimmt. Ne? Da hast du verlierst, du gewinnst nicht mal wenig, du verlierst noch.
Und wenn du 65 bist, ja, dann ist das vielleicht auch genau das Richtige. Weil du bist ja jetzt angewiesen auf das Geld. Und wenn du jetzt das Geld brauchst, ne, dann auch wenn du ein bisschen was verlierst durch Inflation, weil sie irgendwie keine Zinsen haben, Inflation noch ein bisschen, 1,9% oder so ist, ja, dann, wenn du jetzt eine absehbare Rentenzeit vor dir hast, ja, bevor du das Geld in den Aktienmarkt tust, dann kommt die nächste Finanzkrise und du kriegst das Geld dann ja nicht raus mit Gewinn.
Ja.
Ne? Vielleicht halbiert es sich sogar und du müsstest 10 Jahre warten, bis du wieder im Plus wärst. Ja, sorry, mit 65 kann ich vielleicht nicht 10 Jahre warten. Das ist...
Das ist der Punkt. Kennst du vielleicht diese Formel? Es gibt so diese Faustregel 100 minus dein Alter. Das soll einen Anteil angeben, wie viel du in deinem Portfolio in Aktien investiert werden soll.
Also,
je
älter
du bist, desto weniger. Stimmt. Nee, ich muss das noch anders machen. Ja, aber das ist der Punkt. Ne? Das kommt darauf an, in welchem Alter man sich bewegt, ne? Was man noch zu erwarten hat und wann. Und ich meine, die Menschen leben ja immer länger. Ne? Also der Renteneintrittsalter wird in unserem Fall auch eventuell etwas später sein, als es heutzutage der Fall ist. Ne? Also damit muss man auch rechnen. Das sind so alles Faktoren, die dann einbezogen werden sollten.
Genau, also jeder, der dir irgendeine Sicherheit verspricht, außer dass du irgendwie eines Tages wahrscheinlich sterben wirst, ja?
Ja. Das einzige sichere auf der Welt.
Also da solltest du skeptisch sein. Ja, da solltest du skeptisch sein. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, eine positive Einstellung zur Zukunft zu entwickeln. Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach in diesem ganzen Bereich von Wirtschaft, investieren, Teilhabe am System auch dazugehört, dass man eine positive Einstellung auf die Zukunft entwickelt und dass man auch eine, wie sagt man, dass man selber zu einem Agent wird in seinem eigenen Verständnis, der die Zukunft beeinflussen kann. Ja, du kannst heute etwas machen, was deine Zukunft verändert. Ja, und vielleicht ist die Zukunft nicht positiv. Ja, aber du kannst heute etwas machen, was sie besser macht oder was sie wahrscheinlich besser macht. Was dich zumindest hoffen lässt auf eine bessere Zukunft.
Und, richtig. Statt nichts zu machen und sich als Opfer zu sehen, Opfer des Systems, Opfer des Arbeitgebers. Ich kann ja nichts tun, alle anderen sind schuld, ich bin ja arm und klein und kann eher nichts tun. Das sind alles Politiker, das sind alles Wirtschaftsbosse. Am liebsten mache ich gar nichts. Ne?
Genau, richtig. Das ist sozusagen jemand, der nimmt sich raus aus der Anteilhabe am System und der sagt, okay, ich bin eigentlich dagegen, ja, aber oder es interessiert mich nicht, ja. Man kann ja das System kritisieren und das ist ja auch total gerechtfertigt, ne? Kritik zu üben. Aber ich denke, man sollte schon diesen Anspruch haben, eben auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Ne? Für sich selber, ne? Auch für andere. Vielleicht hast du Leute, die von dir abhängig sind. Ne? Das kann ja durchaus sein, auch jemand, der ein Unternehmen leitet oder eröffnet, ja, er gründet, das Wort habe ich gesucht, jemand, der ein Unternehmen gründet, ja, der tut etwas für seine Zukunft persönlich, ne? Er hofft sich davon einen Profit, einen Gewinn, er glaubt auch, dass es eine sinnvolle Tätigkeit für ihn selber ist, aber er tut auch was für die Zukunft der Gesellschaft, weil er anderen eine Dienstleistung anbietet, weil er anderen ein Produkt anbietet, weil er etwas schafft, ja, was die Leute brauchen oder auch nicht.
Das
brauchen.
Hauptziel eines Unternehmens.
Richtig. Mhm. Also ich glaube, diese positive Einstellung zur Zukunft, das heißt nicht, dass die Zukunft gut wird. Ja, die Zukunft kann auch schlecht werden. Die Zukunft kennen wir nicht. Ja, es sei denn, du bist prophetisch begabt. Ja, wir können Schlüsse ziehen, wir können Theorien aufstellen, wir können Überlegungen anstellen, wir können uns überlegen, wie könnte es werden? Ich sehe hier diese Zahlen der Demografie, wie sie heutzutage sind. Ja, okay, das sagt uns schon mal, was nicht passieren kann. Wir werden nicht demnächst sozusagen plötzlich loswerden, diesen demografischen Wandel, auch wenn wir jetzt viele Kinder kriegen, weil es immer noch diese Lücke gibt, die dann eben ins Alter fortgetragen wird. Es sei denn, wir haben viel Einwanderung, die das irgendwie wieder aufdeckt, ausgleicht.
Da spielen andere Faktoren.
Wir können schon Schwierigkeiten sehen, die auf uns zukommen in der Zukunft. Und wir können auch Hoffnungen sehen, die auf uns zukommen in der Zukunft. Aber wir können es letztendlich nicht genau wissen.
Absolut.
Aber das heißt nicht, dass wir nichts machen können. So, das ist, denke ich, das, wo man, du hast es gesagt, mit Risikofreude. Ich finde den Begriff nicht gut eigentlich, weil ich suche ja nicht das Risiko an der Stelle. Also das Risiko sucht jemand, der Extremsport macht oder so, um sich zu testen, ja, und zu sagen, okay, schaffe ich es, ne? Sozusagen, man möchte ja das Risiko eigentlich minimieren.
Ja, ne? Ja. Risikomanagement auch betreiben.
Man möchte das Risiko minimieren, ja. Und ja. Die These wäre ja, zu sagen, jemand, der rational investiert, minimiert sein Risiko. Und zwar mehr als jemand, der das Geld einfach aufs Bankkonto legt oder als jemand, der sich komplett verlässt auf, wie sagt man, auf das Sozialsystem.
Ja, ja. Und nicht selbst aktiv wird, das stimmt. Ja, das ist auch, ich glaube, dass sich verlassen auf andere, das ist auch irgendwo ein Fehler, glaube ich, in der Mentalität, wo man auch gelernt hat. Das lernt man schon in der Schule, sich auf andere zu verlassen. Klar muss man sich auf andere verlassen, man ist ja nicht isoliert, alleine auf der Welt. Aber in diesem Sinne, der Risikoübertragung und der Risikosymmetrität, das symmetrische Risiko, was passiert, wenn ich etwas Falsches mache? Wo kommt dann die Konsequenzen auf, kommen die bei mir auf, kommen die irgendwo anders auf, es zu lernen, auch Verantwortung für etwas zu übernehmen und Risiko überhaupt realisieren. Das ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und das sind halt auch Unternehmer sind die auch großes Risiko oft tragen. Unternehmen sind ja Konstrukte in der Wirtschaft, die Mehrwert schaffen. Nicht für sich. Es geht nicht um Profitgier, um die Mitarbeiter auszubeuten und so. Es geht primär jedem Unternehmen eigentlich darum, etwas zu schaffen für die Gesellschaft. Und es sind Produkte, es sind Dienstleistungen. Und diese Unternehmen werden, wenn sie von der Gesellschaft, von den Kunden nicht angenommen werden, wenn die Kunden nicht bereit sind, für diese Produkte oder Dienstleistungen zu bezahlen, dann geht ein Unternehmen drauf. Und die Unternehmer tragen ja auch sehr viel Risiko. Also, aber oft merkt man die Mentalität, ich bin nicht bereit, ein Risiko zu tragen. Lieber lass uns das andere machen. Ich höre lieber auf andere, die von mir etwas wollen, die von mir etwas verlangen, auch ein Verhalten, auch ein finanzielles Verhalten, anstatt dass ich mich hinsetze und sage, hey, wie läuft der Hase eigentlich? Wie funktioniert das System? Was sollte ich jetzt denn machen, um unsere gemeinsame Zukunft zu verbessern? Weil, wie du sagst, das Einzige, was man machen kann, ist, sich positiv auf die Zukunft einzustellen. Das ist der einzige Weg. Und wenn man jetzt sich auch die geschichtlich anschaut, wie hat sich die Welt, die Wirtschaft und alles entwickelt, dann merkt man, hey, es wird besser. Die geläufige Meinung ist, früher war alles besser. Nein, es ist genau umgekehrt. Früher war alles schlechter. Oder das meiste war schlechter. Und es wird mit der Zeit besser. Es gibt ja ein tolles Buch, Factfulness, werde ich später in die Shownotes verlinken. Das beschreibt, das hat ein Statistiker geschrieben, wie heutzutage der Mensch auch weniger konfliktbereit ist, dass wir weniger Kriege haben, weniger Krankheiten haben. Die Menschen leben länger. Die Menschen sind viel besser ausgebildet, auch in den ärmsten Ländern der Welt. Wir haben immer noch die alten Bilder von Afrika, von anderen Regionen, auch von teilweise Asien und so weiter, wo Mädchen zum Beispiel keinen Zugang zu Ausbildung hatten. Das hat sich auch gewandelt. Ne? Also es wird, man kann, glaube ich, in die Zukunft relativ optimistisch gucken, weil die Geschichte zeigt, mit der Zeit wird es besser. Der Mensch ist nicht perfekt, wir machen immer Fehler und werden auch Fehler machen, aber unterm Strich lernen wir auch dazu und das muss man auch sehen.
Also ja und nein. Also einerseits ist es schön, das zu sehen, ja. Andererseits ist es auch eine zum Teil ein Stück naive Sicht auf die Wirklichkeit. Ja, es stimmt. Ne? Es ist besser geworden, wirtschaftlich, gesundheitlich, Kriminalität, all diese Dinge. Ja, das ist durchweg besser geworden. So. Andererseits, wie verstehst du die Gegenwart sozusagen? Nur als das, was jetzt hier geschehen ist, ne? Oder auch als das, was passieren könnte, ja, als unrealisierte Möglichkeiten. Und ich glaube, im Sinne der unrealisierten Möglichkeiten, ja, ist eine gewisse panische Neurose, wie sie manche so irgendwie pflegen, ja, obwohl ich überhaupt nicht dafür bin, hat sie schon ihre gewisse Rechtfertigung. Ja, weil man sozusagen vor 100 Jahren war eine nukleare Vernichtung der Welt keine unrealisierte Möglichkeit, es war eben überhaupt keine Möglichkeit. Na, vor 500 Jahren war eine menschengemachte Ruinierung des planetaren Klimas keine unrealisierte Möglichkeit. Es war eben überhaupt keine Möglichkeit. Ja? Und vor was weiß ich, ja, also man kann es weiter sagen, Kriege, ne? Weltkriege, ja, die waren vor 200 Jahren auch keine Möglichkeit. Die kamen mit der Industrialisierung als Möglichkeit und dann wurden sie ja auch realisiert. Ne? Und das hat die Welt schockiert, was da passiert ist. Und im Nachklang dieses Schockes, ja, ist es nun Gott sei Dank nicht wieder passiert. Die Möglichkeit besteht. Also das kann man so sehen. Wir waren ja bei Aktien und versus Währung oder Geld, ja. Eine Aktie, die geht heute rauf, morgen runter, ja, vielleicht auch wieder rauf. Ich spüre die Fluktuation, ne? Ich spüre die Unsicherheit. So, eine Währung ist ja relativ stabil bis zu dem Tag, wo plötzlich die Hyperinflation oder die Staatspleite oder die Währungsreform einsetzt. Und in dem Tag ist in kürzester Zeit alles weg. Und wir sind in einer relativ stabilen Welt. Wir sind in einer Welt, wo relativ viel Wohlstand generiert wird, wo relativ tatsächlich es die Situation für die Leute verbessert wird. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir sozusagen in einer Welt sind, die in dem Sinne stabil ist. Also in einer sich positiv entwickelnden Welt sind wir, aber nicht in einer, die in dem Sinne stabil ist, dass es nicht dort irgendwie das Cliff gibt, über das wir plötzlich springen könnten. So, und das ist, glaube ich, im Gegensatz zur Vergangenheit eine Situation, die sich verändert hat. Das das war nie so. Also das war vielleicht so, als die Menschen irgendwie so wenige waren, dass eine Krankheit sie alle auslöschen könnte. Ja, das gab dort auch diese existenziellen Risiken.
Lokal.
Die waren aber mehr Natur gemacht. Ja, lokal, ne, vielleicht bei einer Epidemie ja nicht, aber wenn es ist auch nicht so verbunden, die Welt breitet sich nicht aus, ne? Aber die waren auch nicht von uns produziert, diese Risiken. Und ne, das war die Umwelt, das war die Pest, das war was weiß ich, was das war, ja. Aber dieses, wir sitzen am Steuer. Und wir können das Ganze hier innerhalb kürzester Zeit komplett ruinieren. Ich glaube, das ist etwas, was sehr das Lebensgefühl prägt der Leute heutzutage. Ne? Das ist auch vielleicht einiges Politisches erklärt.
Der Grund der Ängste, die man auch viele Leute heute auch haben. Ja.
Also ja, diese positive Sicht, die ist gerechtfertigt und da wird auch sozusagen viel verleumdet. Es wird das Bild geschaffen, es wird schlimmer, ne? Wird es ja nicht.
Genau. Ja, absolut. Also es ist in jedem Medien wird das halt so dargestellt.
Genau, es wird schlimmer. Nein, wird es nicht. Es wird besser. Aber die Möglichkeiten werden schlimmer. Das ist tatsächlich eben so, ne? Die Möglichkeiten, die unrealisierten Katastrophen nehmen ja tatsächlich zu. Gut, vielleicht kann man damit leben, aber ich finde, man müsste es zumindest zugeben, irgendwie zu sagen, auch wenn alles besser wird, ja, es ist auch ein Punkt dran, da zu sagen, die unrealisierten Katastrophen nehmen zu. Und die Schwelle, dass sie dann realisiert werden, ist halt eben nicht so groß. Da muss dann irgendwer nur auf einen roten Knopf drücken. Oder
Das macht es so gefährlich.
Oder jemand den Regenwald abbrennen, wie es jetzt passiert in Brasilien. Ne? Das ist halt schwierig, sozusagen diese Sorgen, die die Menschen sich machen, dort komplett von der Hand zu weisen. Aber gut, was kannst du da tun? Ne? Du kannst ja politisch aktiv werden, um irgendwie da was zu beeinflussen, ob es die Situation am Ende besser macht, nur weil du etwas positiv beeinflussen willst. Politisch es ist eine andere Frage, ne?
Aber im Zweifel besser aktiv werden als nicht aktiv zu werden und dann einfach nur zu den aktuellen Stand zu kritisieren und wenn man halt eine bessere Form, eine bessere Vorgehensweise vorschlagen kann, dann sollte man, glaube ich, auch aktiv werden. Die Politik ist ja für alle offen, kann man ja sich beteiligen, kann man ja was bewirken, ne?
Warum ich da so zurückhaltend bin, zu empfehlen, politisch aktiv zu werden, ist eine andere Sache. Ich glaube, dass Aktivismus oft...
Aktivismus ist noch was anderes.
So eine Art, das ist so eine Art, wie soll man sagen, moralische Selbstbefriedigung ist, ja, dass man irgendwie gut sein will, ja, und hier ist die Anleitung, wie du gut sein kannst, geh demonstrieren für diesen oder jenen Grund, ja, und dann bist du aktiv und dann bist du gut und dann tust du ja was, ne? Aber tatsächlich sich mit Themen auseinanderzusetzen, ist halt eben nicht einfach. Und ist halt auch nicht pauschal immer lösbar so. Und da erfordert es ein bisschen mehr als einen politischen Aktivismus.
Ja, politischer Aktivismus in diesem Sinne, ja, definitiv. Ich meinte politisch aktiv werden in einer regulären Partei oder so, das meinte ich eher, als jetzt zu demonstrieren, weil nur zu demonstrieren. Weil die Sache ist, ich glaube, wenn man die Sachen zu oberflächlich sieht, dann tendiert man dazu, einer Ideologie zu verfallen. Und Ideologien sind entkoppelt von den Fakten, wie man weiß. Und das ist auch oft der Fall. Dann ist wirklich Aktivismus auch oft als Folge zu sehen. Ne?
Also da kommen wir zum Sinn des Lebens. Ne? Das ist oft zu billig. Finde ich zu billig, ja, das ist zu billig. Die Dinge sind halt komplex und auch wenn du in einer Partei politisch aktiv bist, aber dich eigentlich keine Ahnung hast, ja, und keine Lösungen zu bieten hast, gut, dann musst du immerhin wissen, wie komme ich jetzt an Leute, die Lösungen zu bieten haben und kann denen eine Stimme geben. Vielleicht ist es ja dein Ding sozusagen, ne? Das ist ja gerecht, also das wäre ja eigentlich der Standardweg, oder man kann ja nun wirklich nicht in einem Thema besonders tief drin sein und noch politisch aktiv sein. Es ist halt nicht, die Dinge sind nicht einfach so. Und das ist auch okay. Das ist auch okay, ne? Das ist auch investieren ist nicht einfach, wo wir schon mal drüber geredet haben. Es gibt einfache Wege zu investieren, aber es gibt ja trotzdem natürlich eine Hürde. Der Beschäftigung damit, der Fachkenntnisse, was ist das eigentlich, was mache ich hier eigentlich, oder ist eine gewisse Hürde. Sie ist jetzt nicht so groß, ne? Man kann schon zu was Vernünftigem kommen mit relativ geringem Aufwand. Wie viel Vertrauen man dann da reinsetzt, hängt natürlich, das hängt ja zusammen. Also ich setze immer mehr Vertrauen in die Dinge, die ich verstehe, die ich mache.
Aber das ist auch oft Herdentrieb auch, ne? Das ist auch, ist irgendwie auch aus dem Tiefen der menschlichen Psychologie. Es machen andere, ich will es auch so machen. Das machen andere nicht, dann will ich es auch nicht. Jetzt verkaufen alle, dann verkaufe ich auch und so weiter. Und ich glaube, nur die wenigen sind wirklich in der Lage, die Fakten zu sehen und sich nicht von anderen so leiten zu lassen und vielleicht auch eine Investmentform für sich zu finden, deren Risikoprofil überhaupt angemessen sind, für deren Risikosituation, Lebenssituation und so weiter und so fort. Was sind so deine Erfahrungen, wenn wir jetzt auf das Thema so elegant rübergehen könnten, in investieren? Welche Formen meinst du, sind gut für den Einstieg? Wie gesagt, nicht sofort zu investieren, sondern sich erstmal zu bilden, was man machen könnte und dann selbst entscheiden, weil investieren ist theoretisch immer auch mit Totalverlust möglich. Und deswegen muss jeder, der investiert, auch Herr der Lage sein. Also nicht der Lage, weil er weiß ja nicht, was kommen wird, aber Herr der Entscheidung zu sein und wissen, warum macht er das?
Also ich würde dem widersprechen. Wir haben ja eine arbeitsteilige Gesellschaft und wenn es ein Vermögensverwaltungs- oder Vorsorge- oder so Dienstleister gibt, deines Vertrauens, ja, ein Berater, du musst nicht dich da mit allem auskennen, man kann da sich Beratung holen, ja, man kann sich dort Beratung holen und man kann auch
vor allem Unabhängige.
Genau, also man kann das auch in die Hand von Leuten legen und sagen, mach das mal für mich. Mm. Ne?
Und die dann dafür bezahlen.
Ja. Sie haben da ein großes Problem, würde ich sagen, mit diesen provisionsabhängigen Finanzberatungen.
Das meine ich, ja.
Die dann sozusagen spezifische Produkte empfehlen, ja, die aus dem Portfolio, dem Angebot der jeweiligen Bank oder des Finanzberaters, seiner sozusagen Partner, deren Produkte er weiterempfiehlt, die daher kommen, ja, wo er dann eine Provision kriegt und die, was weiß ich, ersten 500 Euro, die du überhaupt sparst, gehen gar nicht in dein Investment, sondern in die Bezahlung dieser Beratung.
Manager, Fondsmanager, ja.
Ja, oder einfach der wenn du das über einen Dienstleister machst, der Provision, ne?
Mhm, direkt, ja.
Das sind so Sachen, ne, wo man sich auseinandersetzen kann mit. Ich persönlich, und ich glaube, das ist auch das, was heutzutage empfohlen wird, ne? Ist
Experten, Finanzexperten.
Nicht von uns.
Selbstverständlich nicht von uns. Wir empfehlen hier keine Produkte.
ist in einen weit gestreuten Aktienindex in Form eines ETFs, also anzulegen. ETFs, das sind börsengehandelte Fonds. Da gibt es jede Menge. Persönlich bevorzuge ich da einen, der weltweit und einfach nach Marktkapitalisierung der Unternehmen gewichtet investiert.
Mhm. Also das ist ein Index, das mehrere Aktien umfasst quasi und der wird automatisch nach einem Computeralgorithmus werden die einzelnen Aktien, die einzelnen Positionen werden in den Index aufgenommen oder dann vom Index entfernt, abhängig davon, wie die performen.
Genau, so kann man das sagen, ja. Genau, so kann man das sagen. Das ist wie, jeder kennt den DAX irgendwie. Der DAX, das ist der deutsche Aktienindex. Ich glaube, sind die 30 nach Marktwert, ne? Nicht nach Umsatz, nicht nach dem, was sie gekostet haben und so weiter, sondern einfach nach Marktwert die 30 größten deutschen Unternehmen.
Und darauf gibt es ein ETF.
Das ist der Index, ja, der DAX ist der Index und der ETF, das sind Produkte, ja, die versuchen, diesen Index als Produkt nachzubilden. Mhm. Und verschiedene Herausgeber gibt es da, Banken, Investmentfirmen und so weiter bieten diese ETFs an. Sie werden an der Börse gehandelt und von einem ETF kannst du dir dann ein Stück kaufen. Mhm. So, und dann hast du ein Stück von diesem Fonds.
Also du hast ein Stück eigentlich aus einer Menge von Aktien. Also du musst kein Stockpicking machen, wo du einzelne Aktien kaufst, sondern du kaufst einmal ein Stück des Index und hast dann alles inklusive mit drin.
Ja und nein. Also es kommt natürlich darauf an, wie der Index abgebildet wird. Du hast ein Stück von diesem ETF. Ja, und die Firma hat gesagt, sie möchte diesen oder jenen Index nachbilden. Mhm. Wie sie dann diesen Index nachbildet, ist das nächste Detail. Ja, da gibt es dann verschiedene Arten und Weisen, wie Firmen so einen Index nachbilden können. Es gibt immer so ein Prospekt für so einen Fonds, in dem man das auch alles nachlesen kann. Oder so ein Schlüsselinformationsblatt, das sind so zwei Seiten oder eine Seite, ein, zwei Seiten, meistens als PDF verfügbar auf den entsprechenden Webseiten. Wenn dort das Schlüsselwort physisch replizierend steht für den ETF, dann heißt das, diese Investmentfirma bildet halt den Index, also DAX oder einen anderen Index, nach, indem sie wirklich Anteile kauft von den Unternehmen, die dort drin sind. So, das ist eine Möglichkeit, das nachzubilden. Es gibt auch Swap-basierte Methoden, das nachzubilden. Da gehen dann Firmen sogenannte Differenzkontrakte ein, ja, dass sie ohne die Aktie zu besitzen einen Kontrakt mit einem Gegenpartner haben, der sagt, okay, jeglichen Gewinn oder Verlust in der Aktie spiegel ich dir wieder als Geldzahlung, ja, als Ausgleich. Sind dann gewisse Risiken drin, so dass natürlich dass die Gegenpartei so eines Kontraktes pleite gehen kann, auch wenn das Unternehmen, über den der Kontrakt geht, noch völlig gesund ist, ist damit mein Kontrakt nicht mehr gewährleistet. Im Gegensatz dazu, wenn ich einen tatsächlichen Anteil an einem Unternehmen habe, ne, dann habe ich einen Anteil daran, dann bin ich quasi Miteigentümer im Sinne von
physisch
ein Teil davon habe, ja, das nennen sie dann physisch. Ja, ob der Begriff physisch dafür so gut ist, weiß ich nicht. Es ist ja letztendlich auch virtuell, aber es ist zumindest in einem gewissen Sinne hat es Vorteile, es hat andere Nachteile, ja. Diese Swap-basierten können potenziell ja größere Effizienzen aufweisen, vermeiden vielleicht Steuern, die bei den anderen Sachen anfangen. Aber meine persönliche bevorzugte Variante ist die physisch replizierende, einfach um tatsächlich zu wissen, was man hat, ja, um das Risiko zu minimieren, eigentlich das ist nicht so problematisch, ne? Aber man kann sich Situationen zumindest vorstellen, in denen nicht physisch replizierende ETFs vielleicht Probleme haben könnten. Ja, ist dann sehr weit weg, diese Situation, aber ich bevorzuge einfach den.
Ja, also das ist so, dass kein Mensch, kein Manager die einzelnen Aktienpositionen verwaltet, kauft und verkauft, sondern das passiert dann gesteuert vom Computeralgorithmus und man hat nur jährliche Gebühren, die dann man bei so einem ETF dann nochmal draufzahlen muss. Ja.
Wie das genau
ist
ein,
das ist ein günstiger. Passiert?
Genau, also wie, es ist günstiger, genau, also wie genau das passiert, das weiß ich nicht, ob das jetzt ein Computeralgorithmus ist oder natürlich dort noch Menschliches eine Rolle spielt, aber das Ziel ist klar, bei einem Index abbildenden ETF geht es darum, einen Index abzubilden Und dieser Index ist, wie du sagst, durch Regeln definiert. Und das sind auch nicht nur Computerregeln. Ja, da gibt es aber Prozesse, wie darüber Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel, ob ein Land in den Index reingenommen werden soll oder nicht. War jetzt neulich bei China eine Frage, glaube ich, in dem MSCI-Indizes, wie groß das damit reingenommen werden soll. Das sind natürlich Sachen, wo menschliche Entscheidungen auch eine Rolle spielen. Aber es ist nicht so, dass ein Mensch
das Geld ein dedizierter für dich Manager, verwaltet. Ja, das ist der Punkt, genau.
Das ist der Punkt.
Und,
das stimmt schon. Das ist keine aktive Verwaltung.
Von, genau. Weil die Manager muss man dann auch noch zahlen. Und wie ist es, viele sprechen von Investition, viele sprechen von Spekulation, das ist ein Thema, auf das wir noch hier kommen wollten. Wie würdest du das unterscheiden? Was ist eigentlich Investition, Spekulation, was ist so Buy and Hold und was ist Trading, so diese Unterschiede? Weil am Ende des Tages hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder hast du ein Portfolio, was du babysitten musst und immer wieder selbst entscheiden, wie ist jetzt der Stand. Teilweise kannst du auch automatisieren, kaufen, verkaufen, verschiedene Order kann man da konfigurieren. Aber am Ende des Tages ist es so, oder willst du dich für ein Portfolio entscheiden, was einfach, dass du vergessen kannst. Du kaufst und dann kann es 10 Jahre laufen, theoretisch vergessen natürlich. Selbstverständlich schaut man immer wieder drauf, aber jetzt nicht im Sinne von Trading. Was sind so deine Erfahrungen bis jetzt, wenn es um diese Strategien geht?
Also an der Stelle würde ich, glaube ich, also ich würde persönlich den Unterschied zwischen Spekulation und Investment nicht anhand der Linie der Häufigkeit des Handels machen. Ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist auch
fließend.
Ja, man kann, es ist ein fließender Unterschied, aber wenn man es irgendwie auf etwas runterbrechen sollte, würde ich sagen, der Investor beteiligt sich an etwas, an einem Projekt, an etwas, an das er glaubt, ja, woran er seine Hoffnung setzt, er beteiligt sich an etwas. Der Spekulant vertraut eher in seine eigenen Fähigkeiten, mehr zu wissen als der Rest der Welt. Ja? Der vertraut in seine eigenen Fähigkeiten, den Markt vorherzusehen, und er kauft nicht etwas, um sich daran zu beteiligen, ja, ist ihm auch nicht so wichtig, ob es hoch oder runter geht. Hauptsache, es geht in die Richtung, die er nun vorhergesehen hat. Kann er auch durchaus damit Geld verdienen, wenn Sachen nun in den Keller gehen. Aber ein Investor beteiligt sich an etwas, hat Anteil an etwas, von dem er natürlich rational glaubt, dass es in Zukunft sich gut entwickeln wird. Aber ich glaube, die Mentalität ist dort einfach eine andere, ja. Eine Unternehmenskapitalfirma, die zum Beispiel in Startups Early Investing, also frühzeitiges Investieren in Startups macht, wo sie noch in der jungen Phase sind, das ist ja auch teils spekulativ, ja, aber ich würde es noch als eine Form des Investments bezeichnen, weil wirklich die Motivationen dort übereinstimmen. Beide wollen, dass dieses Projekt einfach erfolgreich wird. Und die Firma ermöglicht es und stellt dafür Kapital bereit und gibt ihnen Support, den sie geben kann. Dafür kriegt sie einen Anteil daran und hofft, dass es sich gut entwickelt. Ich würde Investment eher in diesem Bereich der Motivation und der
Aber trotzdem ist es auch etwas mehr langfristiger, ne, zu investieren. Ne? Man investiert ja nicht heute und verkauft morgen.
Genau, das ist etwas Langfristiges, ja, richtig. Investieren ist in dem Sinne, du hast recht, Häufigkeit des Verkaufs und Kaufen spielt doch eine Rolle. Der Investor denkt eher langfristig. Und in dem Sinne, jetzt in einen breit gestreuten Marktindex zu investieren, heißt auch, dass deine Einstellung zur Welt und zum Wirtschaftssystem eine ist, richtig, die sich, die dort Anteil hat, ja, die sich verändert. Du hast Anteil an dem Ding. Du hast einen Anteil an dem Ding. Das arbeitet. Du hast einen tatsächlichen Anteil am Weltwirtschaftssystem und es arbeitet mit für dich. So.
Und gleichzeitig ist es auch von dir, glaube ich, auch ein Commitment, dass du grundsätzlich positiv in die zur Zukunft eingestellt bist, weil sonst würde man das ja nicht machen. Ne? Man investiert ja sehr langfristig, 10, 20, 30 Jahre, weil man eigentlich grundsätzlich der Meinung ist, hey, es wird besser. Ne? Das hat damit mit diesem
Meister, glaube ich, auch was zu tun. Das hat was damit zu tun. Man muss es natürlich nicht unbedingt sein. Man kann auch zynisch sein und sagen, das ist das Beste, was ich machen kann, aber trotzdem ist das alles scheiße.
Aber immer noch besser als sagen, es ist alles scheiße und nichts machen.
Hey, immerhin verrät er seine Hoffnung doch durch sein Handeln. Ne?
Ja, richtig. Handeln, ja. Super. Ja, das stimmt. Ach ja, und wenn wir Richtung Ende kommen, nochmal, wie unser Thema ist ja, warum jeder investieren sollte. Stimmt das wirklich? Oder meinst du, es gibt Leute oder es gibt Lebenssituationen, in denen man gar nicht investieren sollte? Gibt es sowas, deiner Meinung nach? Wer sollte gar nicht investieren? Vielleicht nicht für immer, aber gibt es vielleicht Lebensausschnitte, in denen man nicht investieren soll oder finanzielle Situation, in man nicht investieren sollte, zum Beispiel jetzt, wenn jemand hoch verschuldet ist.
Natürlich. Also natürlich gibt es Situationen, in denen du nicht unbedingt das Standard-Aktien-ETF-Investment machen solltest. Gibt es Situationen, in denen du nicht irgendetwas für deine Zukunft machen solltest? Ja, auch. Es gibt Situationen, da musst du dich einfach auf die Gegenwart konzentrieren und die Zukunft liegt weit über deinen Fähigkeiten, jetzt dort deine Aufmerksamkeit hinzurichten. Du musst dich einfach über Wasser halten.
Erstmal fix the basics.
Genau. Das kann doch auch sein, ja. Insofern, es ist schwierig, da eine Pauschale für jeden gültige Regel zu geben, zu sagen, das und das ist das, was du tun musst. Aber das...
Jeder muss das für sich entscheiden.
Aber vielleicht kann man schon sagen, denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach, was ist mit deiner persönlichen finanziellen Zukunft? Denk mal drüber nach, was ist mit deiner Zukunft an sich? Ja, vielleicht, wenn wir es auch schon mal entkoppeln von den Finanzen. Finanzen ist ja nur ein Teil des Lebens. Ein sehr wichtiger Teil, meiner Meinung nach. Aber für manche, die auch sehr eine andere Lebenseinstellung haben, kann das vielleicht auch ein gar nicht so wichtiger Teil sein, weil sie einfach auch ohne materielle Güter sehr glücklich sein können und da einfach nur minimale Bedürfnisse haben. Hauptsache, sie haben was zu essen und das können sie vielleicht auch irgendwie sicherstellen. Ja, das ist ja jedem sozusagen da überlassen. Ich halte es für wichtig, sich damit auseinanderzusetzen oder zumindest zu wissen, dass das ein Thema ist und nicht ja, blind etwas zu tun, was man später, oder nicht zu tun, sagen wir es mal so rum, nicht bei dem Default zu bleiben, obwohl man eigentlich etwas anderes bevorzugen würde. So. Das ist, denke ich, wichtig, dass man tatsächlich es einfach als Thema erkennt und dann guckt, wie man es persönlich beurteilt, ob man dort in Aktien investieren will, ob man einfach sein Geld in Anleihen legen will und ein paar Prozentchen an Zinsen haben will, ob man sagt, papalapap, irgendwie, ich verschenke mein Geld und wandere um die Welt, ja. Das kann ja auch sein. Aber es ist ein Problem, wenn man zumindest eine Diskrepanz hat zwischen dem, was man sich denn eigentlich wünschen würde oder vorstellen würde, und dem, was man tut.
Absolut, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und das auf jeder Ebene, ne? Nicht nur auf der finanziellen. Ne? Da sollte man schon auf Linie bringen. Aber das ist auch vielleicht ein Thema auch für eine weitere Folge, auch sich selbst zu finden, zu finden, was will man denn wirklich?
Finde dich selber.
Wo will man hin?
Rob Show.
Finde dich selber. Rob Show, das wird die nächste Folge. Und glaube nicht, du kommst davon. Ich buche dich schon für die nächste Folge. Ja, super. Ich glaube, wir haben zu diesem Thema, warum jeder investieren sollte, erstmal das Wichtigste gesagt. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Das war ein schönes Gespräch.
Ja, für deine Zeit. Ich habe wieder was Neues gelernt, wie immer, wenn ich mit dir rede. Und ja, ich glaube, die Zuhörer können sich auf nächste Folgen auch mit dir freuen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Servus.